Football O'Clock.
He's at the 30. He's at the 20. He won't give it up. Oh, God. No. 2 seconds on the clock.
Football O'Clock. Es ist Zeit. Es ist Zeit für American Football. Es ist Zeit für Win Today Football O'Clock. Und es ist Zeit für einen ganz besonderen Gast. Und auch wenn die Stimme ein klein wenig angeschlagen ist, ich freue mich tatsächlich schon die ganze Woche auf dieses Gespräch. Es ist nämlich die Bye Week der Arizona Cardinals. Das bedeutet auch, dass Bernhard Zajkovic, wie vergangene Woche angekündigt, nicht mit dabei ist. Aber ich kann mir keinen hochkarätigeren Ersatz vorstellen als der Mann, der sich jetzt in der Winter Day Football O'Clock Leitung befindet. Es ist der IPP Player der Detroit Lions. Es ist der Super Bowl Winner. Es ist South Tyrols Finest. Es ist der Offensive Tackle schlechthin aus dem deutschsprachigen Raum. Es ist Max Pircher und freue mich sehr, Max, dass du dir ein klein wenig Zeit nimmst, um in dieser Woche nicht nur Bernhard Zajkovic zu ersetzen, sondern vor allem über American Football zu plaudern.
Tino, danke dir für die Einladung.
Wie geht's dir?
Gut, guten Umständen entsprechend. Also nach dem Sieg wäre es natürlich besser, aber nächste Woche.
Ich habe mir das eh schon gedacht. Jetzt gastiert Max Pircher, ja, hochkarätigster Besuch, und dann gibt's die Niederlage. Und Bernhard Zajkovic kennt das leider Gottes nur zu gut, nach Niederlagen Rede und Antwort stehen zu müssen. Wie viel besser wäre deine Gemütslage bei einem Sieg gewesen?
Ja, natürlich besser, aber jetzt schauen wir, was wir da besser machen können, und dann get ready for the Broncos.
Weißt du was, lass uns doch eintauchen in das, was gestern passiert ist mit deiner Mannschaft. Diese Folge ist wie immer dreigeteilt. Wir sprechen erst über die Detroit Lions, wir sprechen dann im Deep Dive oder Thema der Woche über eines der großen Themen des American Footballs. Und sprechen dann in rund um die NFL über andere wichtige Themen aus der National Football League. Die jeweiligen Timecodes sind in den Shownotes dieses Podcasts für alle Hörerinnen und Hörer. Aber den Anfang macht natürlich deine Mannschaft.
Die Detroit Lions.
Die Detroit Lions, gestern die 4. Saisonniederlage bezogen, das Ganze gegen die Chicago Bears in einer der längsten und eigentlich auch intensivsten Rivalitäten der NFL. Da gab es vor ein paar Wochen schon ein Duell auf Augenhöhe, wo Detroit dann ganz kurz vor Schluss sich noch entsprechend aus der Affäre ziehen konnte, auch einen Rückstand drehen konnte. Dieses Mal ist es den Lions versagt geblieben. Was ist da gestern aus deiner Sicht im Soldier Field von Chicago passiert?
Ja, also hauptsächlich, glaube ich, ist so der Plan, den wir hatten, haben wir nicht perfekt umgesetzt. Also das ist mal im Quarterback in der Pocket halten, in der Defense, und der Offense natürlich einfach unsere Spielzüge laufen und das so detailliert wie möglich, weil ich glaube, wir haben so eine starke Offense und wir keine Fehler machen und uns dann die Details halten, dann sind wir eigentlich sehr, sehr schwer zu stoppen. Und wir hatten halt dann zu viel Turnover, zu viele kleine Details, die nicht gepasst haben. Und das ist halt in der NFL der Raum für Fehler ist sehr, sehr klein. Und weil beide Teams sind immer gut, es ist die NFL. Und ja, es hat halt nicht gereicht am Ende.
Und es ist auch spannend zu sehen, wie die Chicago Bears im wahrsten Sinne des Wortes immer besser ins Laufen kommen, wie Justin Fields natürlich auch versucht, seinen Case zu entwickeln, dass er vielleicht doch der Franchise-Quarterback ist und dass der mutmaßliche First-Overall-Draft-Pick nächstes Jahr, den die Bears via Panthers bekommen, dann eben nicht für einen Quarterback eingesetzt wird. Es sah zur Halbzeit eigentlich gut aus für die Lions. Man war in Führung und hat sich dann die Butter vom Brot nehmen lassen in der zweiten Halbzeit, als die Bears auf einen 18-0-Punkte-Run gegangen sind. Und gerade in der Halbzeit, wo ja die ganzen Adjustments auch versucht werden zu entwerfen und adaptiert werden, mag jetzt vielleicht auch ein klein wenig ferndiagnostisch sein, aber Warum hat man in der Halbzeit, glaubst du, nicht die richtigen Antworten gefunden auf das, was man selber macht und was die Bears tun?
Ich glaube, es ist weniger, dass wir nicht die Antworten hatten. Ich glaube, mehr ist einfach die Fehler, die uns unterlaufen sind, Turnover oder das einen gefummelten Snap, was natürlich passieren kann, wenn es sehr, sehr kalt ist alles und die kleinen Sachen, also mehr auf unserer eigenen Seite wie das, wie anders. Und natürlich auch wussten wir, wir müssen Quarterback in der Pocket halten, so gut wie möglich. Und ja, es ist ein guter Quarterback, er kann laufen, er kann werfen. Die hatten ein gutes Laufspiel und da muss man ihnen auch die Credits geben. Die haben ein gutes Spiel gemacht.
Justin Fields, wenig überraschend, Leading Passer, aber eben auch, und das deckt sich mit dem, was du sagst, der Leading Rusher mit 12 für 58 und einem Rushing Touchdown. Letztlich eine 28 zu 13 Niederlage. Und dann befinden wir uns in einer Zeit in der NFL, in der man nicht viel nachdenken darf, auch nicht nachdenken soll wahrscheinlich, weil Short Turnaround. Am Samstag steht bereits die nächste Partie an für die Detroit Lions. Da geht es dann gegen die Denver Broncos, das Ganze zu Hause. Das war heute unter anderem übrigens auch bei Peter King zu lesen. Es wird kein Outdoor-Game für die Lions mehr geben in dieser Saison. Das hilft schon mal. Aber wie ist denn die Niederlage aufgearbeitet worden? War schon Zeit, darüber zu sprechen? Oder wie ist das Schedule in dieser Short Week für die Detroit Lions?
Na, also weil wir eben eine kurze Woche haben und das Spiel am Samstag, ja, ist unser Off-Day heute und wir starten morgen mit der Woche. Also werden wir das Spiel morgen schauen, die Meetings haben, alles analysieren und auch uns schon da auf die Broncos vorbereiten. Also unsere Coaches sind schon in der Facility. Bin mir sicher, die haben fast nichts geschlafen und sind schon am Vorbereiten und ja, die haben die stressigste Zeit, würde ich sagen.
Jetzt hört man an dieser Stelle natürlich häufiger als nicht von Bernard Zajkowicz, und der hat so ein klein wenig auch schon über die Regeln und Regularien bei den Arizona Cardinals gesprochen, nämlich dass die Practice Squad-Mitglieder der Lions bei Auswärtsspielen nicht mitreisen, aber bei Heimspielen sehr wohl unter Jonathan Gannon an der Seitenlinie mit dabei sein dürfen. Wie ist das bei den Detroit Lions geregelt? Warst du gestern mit dabei in Chicago?
Also das ist bei jedem Team anders, wenn ich bei den Rams war. Da sind wir immer bei allen Auswärtsspielen, waren wir auch dort und dort Sideline. Und bei den Lions sind wir nur bei den Heimspielen. Außer es kann sein, dass man, ich sag mal, auf der Position, das gefährdet ist, dass sie dich noch müssten letzten Tag hochbringen oder so, dann fahren auch noch andere Spieler mit. Aber meistens sind wir zu Hause bei den Auswärtsspielen.
Problem ist für dich natürlich dasselbe wie für Bernard Zajkowicz. Du bist IPP-Spieler, International Pathway Player Program. Heißt, man muss dich auch frühzeitig aktivieren, damit die Opposition, sobald du hochgezogen wirst, auch die Zeit hat, entsprechend das Ganze zu matchen. Man kann jetzt von dem Regulativ halten, was man möchte, aber das ist bisher in dieser Saison leider noch nicht passiert. Trotzdem bist du ganz nah dran, trotzdem kannst du aus dem Nähkästchen plaudern, was die Detroit Lions anbelangt, und möchte auch noch ein klein wenig bei dieser Niederlage gestern bleiben. Wir zeichnen das wie immer am Montag auf. Und dich als Offensive Lineman auch fragen, wie du das miterlebt hast, wie der Druck auf Jared Goff immer wieder durchkommen konnte. Die Lions haben, was das Personal anbelangt, sicher eine Top 3 Offensive Line in der gesamten NFL. Aber letztlich gab es 4 Sacks gegen Jared Goff und unzählige Pressures mehr, die dann eben nicht in Sacks gemündet sind. Aber wie haben es die Bears aus deiner Perspektive geschafft, so viel Druck zu kreieren?
Ja, die Bears haben eine gute D-Line. Wir wussten das davor und jetzt genau, also das Tape haben wir noch nicht geschaut und analysiert. Ich habe natürlich das Spiel geschaut. Es sind beim Sachen Sex und so sind es immer verschiedene Faktoren, die da, was sagt man, mit ein, dies beeinflusst. Und es ist, welcher Spielzug ist dann gesagt, welche Protection ist gecallt, wo befindet sich der Quarterback in der Pocket? Sind wir alle der gleichen Page? Also sind wir alle, denken wir alle das Gleiche? Sind wir auswärts? Ist es laut im Stadion? Haben wir einen Cadence, also einen Snap Count, den wir als Waffe benutzen können? Oder müssen wir in unseren Silent gehen? Und deshalb ja, muss ich eben genau schauen, bei den Details, an was es lag und wo die Probleme waren. Aber ja, viermal ist natürlich viel und wir haben eine sehr, sehr gute O-Line. Und ja, wird besser, denke ich, nächsten Spiele.
Jetzt gab es dieses Postgame-Meeting noch nicht, wo die Niederlage aufgearbeitet wird und gleichzeitig auch auf die kommende Woche vorausgeblickt wird. Wie ist Dan Campbell ganz generell in solchen Meetings? Unterscheidet er sich da bei Sieg und Niederlage? Ist er even keel? Ist er, wie muss man sich Dan Campbell bei der Aufarbeitung eines Spiels vorstellen?
Also er ist so ein Kämpfer, würde ich sagen. Das heißt, wenn wir eine Niederlage haben, da sind wir, oder ist er umso mehr motiviert und schon umso like arbeitet noch härter daran, würde ich sagen, was wir besser machen können und dass wir uns an die Details halten. Aber es wird jetzt auch nicht gepanikt. Also ich meine, wir haben immer noch einen sehr guten Rekord und wir befinden uns nicht in einer Position, wo wir jetzt ich sag mal, durchdrehen müssen oder etwas. Wir einfach unseren Spielplan halten, die nächsten Spiele durchspielen, und dann müsste alles gut sein. Und ich glaube, ja, also wir schauen da immer nach vorne. Sieg natürlich schön, aber wenn man verliert, dann nächstes Spiel und weiter. Und wenn wir uns da zu lange, man hat auch nicht so lange Zeit, sich an die Niederlagen, was wäre, wenn, man muss dann eben schon aufs nächste Spiel schauen, weil die Gegner bereiten sich auch schon vor. Und deshalb, ja, glaube ich, sind die da schon voll in den Broncos.
Und das ist eine Partie, die vor ein paar Wochen noch nicht ganz so sexy ausgesehen hat, wie sie das jetzt eben tut. Es sind die 7-6 Denver Broncos, die nur ein Spiel, auch das hätte man nicht für möglich gehalten, hinter den Kansas City Chiefs dann aktuell liegen in der AFC West. Einerseits, die kommen zu Besuch ins Ford Field, das Ganze europäischer Zeit dann eigentlich schon am Sonntag, also Samstag auf Sonntag um 2:15 Uhr ein weiteres Primetime-Spiel für die 9-4 Detroit Lions, die auch schon ein klein wenig in den Rückspiegel blicken müssen in der NFC North. Dort sind aktuell die Vikings und die Packers mit Siegesserien auch ausgestattet, wobei Vikings-Siegesserie, es ist eine One-Game-Winning-Streak nach einem überragenden 3-0 gegen die Las Vegas Raiders, das mal dahingestellt, aber die Packers und die Bears mit Siegesserien, die Packers 3 Siege, in Folge die Bears mit 2 Siegen in Serie. Und nach der Niederlage, und das war heute bei Football Morning in America zu lesen, in der Kolumne von Peter King, hat Dan Campbell scheinbar zu Protokoll gegeben: I need to push a little bit more. I'm just gonna need to be a little more irritable, which I can do. Wenn er ankündigt, vielleicht ein klein wenig reizbarer zu sein, ein klein wenig mehr pushen zu wollen, kann man sich als Detroit Lion ungefähr vorstellen, was das bedeutet, oder wird das morgen für alle eine Überraschung sein, wie Campbell drauf sein wird?
Ich glaube, wenn er das sagt, dann spricht das so für alle ein bisschen, nicht nur über sich, weil ja, wir haben die richtigen Leute, die richtigen Spieler im Team, in der Facility, dass jeder hasst zu verlieren. Und deshalb, glaube ich, wird jeder von uns etwas mehr genossen, uns noch mehr pushen und jetzt diese Dezember-Spieler, die ja wo jedes Team, viel Tape hat und viele Informationen und alles, dass wir die da noch gut durchbringen können. Aber ich glaube, das wird auch jeder von sich selber machen. Und ja.
Dann sind wir mal gespannt, wie die Detroit Lions die Woche unter einem gereizteren Dan Campbell überleben und wie sie auch am Samstag auftreten
werden, würde meinen, die Niederlage gegen die Chicago Bears haben wir versucht, ein klein wenig aufzuarbeiten. Und wir machen gleich weiter. Wir gehen in Richtung Thema der Woche. Wir gehen in Richtung Deep Dive der Woche.
Das Thema der Woche.
Das Thema der Woche bei Win Today Football O'Clock, das ist eines, wo wir versuchen, so viel Football-Know-how, Football-Wissen zu kreieren bei Themen, wo die Hörerinnen und Hörer vielleicht nicht ganz so tiefe Einblicke haben. Und es freut mich wirklich sehr, dass du als Offensive Lineman dir Zeit nimmst, um über die wahrscheinlich unterschätzteste Komponente des gesamten American Football Offensivspiels zu sprechen, nämlich das O-Line-Play. Und wie diese fünf Leute zusammenarbeiten, wie komplex das Ganze auch ist. Und ich glaube, die Geschichte deines O-Line-Spiels kann nicht erzählt werden ohne deinen Werdegang. Für all diejenigen, die vielleicht im Sommer schon bei Winter Day Football O'Clock mit dabei waren, du hast an dieser Stelle schon gastieren dürfen, als es in Richtung IFAF-EM-Finale gegangen ist, kurz vor dem Halbfinale zwischen Österreich und Italien, hast du ein klein wenig über deinen Werdegang geplaudert. Aber für all diejenigen, die es hier noch nicht hören konnten und durften, wie bist du zum Offensive Lineman geworden?
Ich habe damals bei den Swarco Raiders bei diesem Rookie Mondays mitgetan und da geht man einfach durch verschiedene Drills und Coaches beobachten alle, die da sind und wie sie sich bewegen und so. Und Lee Rowland ist dann bald zu mir gekommen und hat gesagt, ja, du bist ein Offensive Lineman. Und ja, und dann haben wir halt viel Drills gemacht, so als er hat es gesehen. Und ja, und Lee ist jetzt auch der Head Coach von der Berliner Adler und coacht auch die O-Line dort und so, also junge oder generell Linemen, die so aufs nächste Level kommen möchten oder sich einfach da verbessern, die sollten mal ein Auge da auf die Adler haben und schauen, ob da dann Spot frei wird. Aber ja, also Lee und Schuan waren da und die haben es ja relativ früh gesehen. Schuan meinte auch, ich könnte Defensive End spielen und so, aber dann hat sich Lee durchgesetzt und ja, da bin ich in die O-Line gekommen.
Jetzt mal ganz out of the box thinking mäßig, wenn Lee Rowland gesagt hätte, beim 2,1 Meter großen Max Pircher, du bist ein Tight End, du bist ein Fullback, du bist ein sehr großer, sehr schwerer Possession Receiver. Hättest du auch da gesagt, ja klar, oder war das schon irgendwie Faust und Auge, die sich getroffen haben, als er gemeint hat, du bist ein Offensive Lineman?
Also zu dem Zeitpunkt wusste ich noch so wenig über Football. Wenn er mir gesagt hat, wegen Offensive Line, da musste ich mal nach Hause gehen, googeln und mal schauen überhaupt, was die so machen. Also ich wusste gar nichts von Football. Und ja, aber dann habe ich gelesen, beschützenden Quarterback und so. Und da dachte ich mir, ja, das klingt spannend und das macht Spaß.
Man muss auch noch ein klein wenig über deinen Hintergrund sprechen. Du kommst ursprünglich nicht aus dem American Football Sport. Du warst ein sehr erfolgreicher Handballer in Südtirol. Aber woher kam dieses Interesse für Football? Weil du selber sagst, du wusstest zu dem Zeitpunkt, als du auch in diese Offensive Line Kategorie quasi gesteckt worden bist, wenig über Football. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, so, will jetzt mal was Neues ausprobieren?
Ja, ich habe Fußball gespielt zuerst, dann bin ich in den Handball gewechselt. Mein Vater war ein sehr guter Handballspieler in Brixen. Und dann habe ich eben Handball gespielt bis zur Uni. Und dann hatte ich einen Lehrer in der Oberschule. Der hat Football gespielt, wenn er jung war, bei den Bolzano Giants, also bei den Bozen Giants. Und wir sind dann nach Innsbruck gegangen und haben Footballspiel zugeschaut. Und ich, die Regeln und so habe ich, ich wusste noch nicht viel von den Regeln, aber ich dachte mir, das war richtig, also physical und war richtig cool zuzuschauen und ja, einfach die Härte des Sports und so. Und dann wusste ich sofort, also das will ich machen. Und dann habe ich mich mehr auf Football gerichtet. Dann, wenn ich in Innsbruck war für die Universität, eben bin ich zu diesen Rookie Mondays gegangen und der Rest ist dann relativ schnell gegangen.
Und ein paar Jahre später sitzt du hier als Mitglied der Detroit Lions in deinem dritten Jahr bereits in der NFL als Spieler des International Player Pathway Programs. Aber wenn wir über die Offensive Line sprechen, wenn wir über das Erlernen der Position Offensive Tackle sprechen, wie schwierig ist es, diese Techniken zu erlernen?
Ja, Offensive Tackle, mal vom athletischen her ist das nicht einfach. Also ich spiele jedes Training gegen zum Beispiel Hutchinson oder Irvin als unsere Pass Rushers und so. Und dann sieht man eben, dass man das alles perfekt sein muss, Technik und so weiter, dass da was geht. Und natürlich ist viel Technik stärker und das alles, aber ich würde sagen, Haupt oder was eine sehr, sehr große Rolle spielt, ist der mentale Aspekt. Also Pre-Snap, was sieht man, was passiert mit den Linebackern, was passiert mit den Safeties, wie sind die ja, aufgelehnt über unseren Receivers, welches Personal haben die, also haben die Nickel oder und so viel Linebacker oder und so weiter. Und das alles zu lernen, das hat mir sehr, sehr geholfen bei vielen Sachen. Also, dass man schon einigermaßen davor weiß, was passiert. Und ja, ist ein riesen, riesen Vorteil.
Das sind ja auch eine der Fragen, die ich mir immer stelle, was das Wichtigste ist als Offensive Lineman. Ist es diese mentale Komponente, die du angesprochen hast? Ist es die Beinarbeit? Ist es die Hand- und Armarbeit, das richtige Antizipieren, ist es eine Mischung aus alledem oder gibt es eine Kategorie oder eine Fähigkeit, die bei Offensive Linemen ausgeprägter sein sollte als bei allen anderen Positionen?
Ja, ich würde sagen, eben eine Mischung aus allen, aber hauptsächlich der mentale Aspekt, besonders wenn man zum Beispiel jetzt Center spielt. Also unsere Center, die haben eine extreme Informationenmenge, die sie lernen müssen, wissen für jedes Spiel und die ganzen die ganzen Defense und so weiter, die sie identifizieren müssen und die machen dann einen Call und dann ist es leichter für uns. Ja, für uns zum Beispiel, für die Tackles, wir hören, das ist der Mike oder das ist der Point und dann, wenn ich den Spielzug weiß, dann wissen wir zum Beispiel, wo wir hingehen, welches Double Team, was macht der Running Back und so. Aber das Härteste haben sicher die Center und dann für uns ist es ist nicht leichter, ich würde mal sagen, ein bisschen einfacher. Und ja, die Mischung aus allem, die Physical, Beinarbeit, Hand, aber alles, aber das ist jeder in einer Feld, denn jeder ist da athletisch. Und ja, das ist der größte ist, oder einer der größten Teile ist mental, würde ich sagen.
Und das ist ein Thema, über das könnten wir stundenlang reden. Wir müssen es an dieser Stelle leider ein klein wenig eindampfen, Offensive Line Player, aber vielleicht bekommen wir im Laufe der nächsten Wochen, Monate und Jahre nochmal die Gelegenheit, mit dir über die Intricacies auch der diversen Positionen zu sprechen. Aber weil eben die Detroit Lions Offensive Line auch so hochkarätig besetzt ist und wir den schweren Jungs auch ein kleines Tribut zollen möchten, achtet vielleicht das nächste Mal bei Frank Ragnow oder Graham Glasgow, die Centermen der Detroit Lions, auf diese Line Calls. Und das hört man gerade bei Heimspielen sehr, sehr gut, wenn sie dann sagen, 53 ist der Mike und dergleichen. Und wenn die vor dem Play versuchen zu diagnostizieren, was einem eine Defense auch bietet, im Wissen, dass da auch sehr viel Disguise mit dabei ist und das Post-Snap rotiert wird wie die Hölle. Also überhaupt den Überblick zu behalten und dass die Quarterbacks nicht bei jedem Spiel ohnehin getötet werden. Allerhöchster Respekt vor der Arbeit, die Jungs dort vorne leisten, die auch du leisten musst im Training. Ich meine, einerseits Aiden Hutchinson, du hast es auch mit Aaron Donald schon das eine oder andere Mal aufnehmen müssen, weil du die letzten beiden Jahre auch in Diensten der Los Angeles Rams warst, also mit das Beste, was diese Position zu offerieren hat, hast du tatsächlich auch im Training schon gesehen. Aber bevor wir wirklich so auch über ein bisschen Pass-Rush-Moves reden und wie man die aus deiner Position kontern kann, wie ist es, als Offensive Lineman leben zu müssen, auch mit dem Calorie Intake, sage ich jetzt mal, ein gewisses Maß an Körperfülle zu bewahren? Wie viele Mahlzeiten und Snacks sind da empfohlen, sind da vorgeschrieben, um dieses Kampfgewicht von 145 bis mittlerweile auch sogar schon 155 Kilo zu halten?
Würde sagen, während der Season geht das fast von alleine, weil wir haben alles in der Facility. Ich bin im ganzen Tag in der Facility. Wir haben gute Strength Coaches, die alles für uns machen. Und wir haben also Ernährungsberater, die unsere Ernährungspläne machen. Und dann haben wir Köche, die unsere Mahlzeiten kochen. Also es geht sehr, sehr einfach, würde ich sagen, weil wir müssen, die machen es so einfach für uns. Wir müssen über nicht viel nachdenken, sondern wir können uns einfach auf Football fokussieren. Den Rest machen die für uns. Und ja, das ist auch ein sehr, sehr großer Vorteil, den man in der NFL hat. Und dann denkt man auch nicht so Off-Season. Natürlich muss man sich immer wieder erinnern, oh, jetzt muss ich essen, weil man da eben das selbst macht, wenn man zu Hause ist. Aber während der Season ist es ein bisschen einfacher.
Aber das ist so der springende Punkt. Ich durfte vor ein paar Jahren bei einem Projekt mit Sebastian Vollmer zusammenarbeiten, der nach seiner Karriere schon sehr stark abgemagert war und auch so ripped damals schon war, wie man ihn heute auch kennt. Eigentlich völlig utopisch, sich vorzustellen, dass dieser Mann mal 140 Kilo plus gewogen hat. Und der hat damals schon gemeint, dieses Essen müssen, das war für ihn mehr Bürde als Freude. Ist es noch Genuss als Offensive Lineman für dich zu essen? Oder gibt es schon auch diese Momente, wo du denkst, boah, auf den Proteinshake habe ich jetzt gar keine Lust mehr?
Ja, also immer. Ich bin mehr so der Körpertyp, dass ich sehr, sehr schnell abnehme. Und dann ist es umso schwerer, das Essen. Also man ist immer maxed out. Und ja, wie du sagst, die Shakes, die sind schon, würde man oft gerne verzichten. Aber ja, es ist Teil des zum Job. Und wenn man hart trainiert und so, dann braucht man die Kalorien. Und wenn du mal schlecht isst für ein, zwei Tage, dann nicht nur eben, dass du das Gewicht verlierst, aber du spürst auch, dass du im Training müder bist und so weiter, oder dass die Kraftwerte ein bisschen anders sind und so. Also da jetzt in meiner Rookie-Season, wenn man das alles so lernt und so, denkt man noch mehr drüber nach, aber nach zwei, also Jahr zwei und jetzt besonders Jahr drei geht es also automatisch, man kommt da in eine Routine und ja, ich bin jetzt gewöhnt, ich kenne nichts anderes und deswegen.
Dieses Trainieren, das du auch ansprichst, das passiert natürlich unter den jeweiligen Coordinatoren, das passiert auch unter den Offensive Line Coaches. Jetzt hattest du das große Glück, unter den wahrscheinlich zwei begehrtesten Offensive Minds der NFL zu arbeiten, mit einerseits Sean McVay und mittlerweile auch Ben Johnson bei den Detroit Lions, aber auch unter zwei richtig guten Line Coaches. Das war bei den Rams Kevin Carberry, das ist jetzt bei den Detroit Lions Hank Fraley. Wie waren die beiden oder wie waren und sind die beiden Coaches für dich? Wie hands-on wurde da auch gearbeitet, wird da jetzt auch unter Hank Fraley gearbeitet?
Also es sind zwei verschiedene Systeme, die von den Rams und hier, also was natürlich ein bisschen anders und was Drills angeht und so. Und hier Hank Fraley, also der ist richtig, richtig ein guter O-Line-Coach, also ich war richtig beeindruckt. Er hat selber, hat er 13 oder mindestens über 10 Jahre lang in der NFL als Center gespielt.
142
war ein
Spiele.
Richtig guter Spieler. Ja, war ein richtig guter Spieler und einfach, was er so sieht und weiß, wenn wir so analysieren, das ist beeindruckend. Also den kleinsten Move, den irgendein Safety macht, und der weiß schon genau für die nächsten, was die nächsten drei Spielzüge passiert. Also sehr interessant und man lernt natürlich viel und auch technikweise. Er ist ein Spieler, der hat lange gespielt in der NFL, er weiß alles. Die Vets haben Respekt vor ihm, die Starter, weil er einfach einer von uns ist praktisch und richtig gut war. Und deswegen ist es ein Glück, dass ich ihn als Coach habe und so viel lernen kann und so weiter. Also richtig gut.
Das wäre nämlich auch die natürliche Follow-up-Question gewesen, diese Street Credibility, die jemand wie Hank Fraley auch mitbringt. Und das ist bei den Detroit Lions extrem auffällig. Dieser eigentlich All-Star-Staff, ja, mit Ex-Spielern, die du bei anderen Teams so nicht hast. Hank Fraley auf der Offensive Line Coach-Position. Anton Randall, Wide Receiver, Mark Brunell, Quarterback-Coach. Wie anders ist das, wenn dein Coordinator auch tatsächlich selber oder dein Position Coach auch tatsächlich selber gespielt hat?
Ja, also das, man weiß halt genau, was er uns beibringt, dass er weiß, wovon er spricht. Er hat es gemacht, er ist in unseren Schuhen gewesen zu einer Zeit, wenn die NFL auch richtig hart war. Und ja, es sicher trägt dazu bei, aber es ist auch jeder, der in diesem Raum sitzt, der will den Super Bowl gewinnen. Das heißt, jede Hilfe, die wir bekommen können, nehmen wir. Und dann ist es natürlich besser für uns, wenn wir richtig, richtig gute Coaches haben. Und ja, wie du sagst, ist ein All-Star-Stuff. Also jeder hat Respekt vor jedem. Das war auch, ich glaube, das war aber auch bei den Rams so. Das ist einfach die NFL. Wir sind da, um Spiele zu gewinnen. Und was uns vorgelegt wird, das nehmen wir und machen eben dann das Beste daraus.
Jetzt gibt's, wenn man sich über Offensive Linemen unterhält, immer wieder ganz viele Floskeln. Und eine davon kannst du jetzt entweder bestätigen oder auch entkräften. Die heißt, oder die geht so, Offensive Linemen hassen, Passblocken, aber lieben das Runblocken, so quasi Mauler-mäßig auch attackieren zu dürfen. Stimmt das?
Ich würde das jetzt nicht so sagen. Ich würde es eher so beschreiben, dass beim Pass-Pro, du hast dann Quarterback hinter dir, der sich 40, 50 Millionen das Jahr macht und dann ist da eine gewisse Nervosität auch, würde ich sagen, da keine Fehler zu machen, dass du jetzt nicht hast, dann Aaron Donald, der ihn da unblockt, umrennt oder so, aber auch das eine baut das andere auf. Also wenn du den Ball sich fünfmal hintereinander passt oder in diesen Situationen immer passt und die Defense, die natürlich jeden Spielzug analysiert, weiß, oh, in diesen Situationen passen die, dann sind die mein Pass-Rush-Mode und dann haust du einen Screen raus oder irgendeine Play-Action oder sowas, das bringt dann halt einen Vorteil. Aber ich würde sagen, gemischt ist besser. Also du willst nie nur den Ball rennen oder du willst nie nur den Ball laufen. Den Pass. Also du willst nie nur den Ball rennen oder passen. Immer ein Mix aus beiden ist das Beste, würde ich sagen. Und das ist, was Ben Johnson eben so gut macht bei uns. Er ist schwer berechenbar bei diesen Sachen und macht es immer, also schaut so möglich an 50-50 zu bleiben, als so nahe wie möglich an 50-50 zu bleiben.
Wenn man jetzt beginnt, das Spiel runterzubrechen, an der Offensive Line, du als Offensive Tackle, öfter als nicht sieht der Offensive Tackle den besten Pass Rusher des Gegners und das Snap after Snap after Snap und da beginnen dann natürlich auch diese Mind Games. Und da beginnt auch das Spiel mit den Moves, dass der Pass Rusher Move 1 auspackt. Beim nächsten Pass Rush dann vielleicht einen anderen Move. Und da gibt's dann auch diese Geschichte, man macht einen Move, um dann einen späteren abzusetten und dergleichen. Also es ist extrem komplex, wie dieses Hin und Her und wirklich auch Katz- und Maus-Spiel sich zuträgt. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich versuche mal auch für die hoffentlich interessierten Hörerinnen und Hörer so ein klein wenig über die bekanntesten Pass-Rush-Moves zu sprechen und wie man auch als Offensive Lineman die kontern kann. Und Nachdem die Fans im deutschsprachigen Raum diesbezüglich immer smarter werden, wird das für viele vielleicht schon ein bisschen Common Knowledge sein. Die sollen dann einfach weiterspulen, aber vielleicht ist da auch was mit dabei, wo man beim nächsten Mal bei diesem Duell End oder Rushing Tackle gegen Offensive Tackle ein bisschen drauf blicken kann. Deswegen beginnen wir vielleicht einfach mal mit dem Bull Rush. Bull Rush, der wahrscheinlich klassischste aller Pass Rush Moves, einfach mit purer Kraft versuchen, den Tackle so weit als möglich nach hinten zu schieben, so schnell als möglich den quasi direktesten Weg zu nehmen zum Quarterback. Aber wenn du jetzt im Filmroom bist und du weißt, kommende Woche steht uns einer gegenüber, der einen fantastischen Bullrush hat, wie kann man das als Offensive Lineman am besten kontern oder neutralisieren?
Also in der O-Line ist, wenn die perfekte Protection gecallt wird und du immer deinen Job perfekt gleich machst, ist eigentlich ganz egal, welchen Rush du bekommst oder welchen Move. Aber was eben erfahrene D-Liner und Pass-Rusher wissen, wie du eben gerade gesagt hast, dass sie einen Move aufbauen, bringen immer, like Von Miller hat von dem gesprochen, wenn ich mit Von gespielt habe, hat mir viel von dem erzählt, dass er immer einen Move aufbaut, diesen Ghost Bull oder wie man es auch nennt, und dann bringen sie einen anderen Long Arm oder sowas. Aber eigentlich müsste man immer denken, was mache ich? Ich mache meine Schritte, ich bleibe inside out beim Pass Rusher, ich oversette nicht, also ich bleibe in meiner Setting Lane und bin zwischen ihm und dem Quarterback. Und wenn ich das jedes Mal in einer perfekten Welt perfekt machen würde, dann würde eben kein Spielzug, halt kein Move gehen. Aber was die erfahrenen D-Liner sehen, die sehen, ob jetzt hat er oversettet, Spin Move rein. Die haben eine falsche Protection gecallt. So und so, oder er hat zu früh die Hüften geöffnet oder hat, schützt seine Brust nicht Bullrush rein und so weiter. Das eben macht's so interessant. Und Bullrush, wie du sagst, also, man kann versuchen mal, das erste ist mal, dass man seine Hände nicht, also dass man First Meaningful Contact macht, das heißt, dass ich ihm zuerst punche, bevor er mich puncht, und ich das sein Momentum wegnehme. Aber wenn es zum Bullrush kommt, alles, was man machen kann, ist einfach niedersitzen den Bullrush und sich reinbiegen, reinbennen. Ist sehr kompliziert, aber alles, was man noch tun kann, ist kämpfen und langsam sterben.
Du hast sehr viele Dinge angesprochen, die natürlich auch wichtig sind in diesen Beispielen, die wir da entwerfen, nämlich es ist nie isoliert zu betrachten, aber wir versuchen jetzt mal einfach nur dieses Duell Tackle End zu betrachten. Mhm. Natürlich ist man abhängig von den Protections, natürlich ist man abhängig von dem, was rundherum passiert, natürlich ist man abhängig davon, wie sich Routen entwickeln und wie lange man überhaupt blocken muss. Ja. Es gibt diese Regel, alles über 3 Sekunden macht's irrsinnig schwer für alle, das Play noch überhaupt in geregelten Bahnen zu halten. Deswegen muss man das alles bedenken, wenn wir da jetzt darüber auch sprechen. Und du hast auch was angesprochen, das ich immer so spannend finde und komme immer wieder drauf, wenn ich Creed Humphrey, den Center der Kansas City Chiefs, auch sehe. Der war in seinem Bundesstaat, glaube Oklahoma, ein Ringer. Und das auf State Level, und er hat gesagt, das Ringen hat ihm extrem geholfen, Offensive Line Play zu verstehen und zu perfektionieren, weil es so viel mit Hebelwirkungen arbeitet. Wie wichtig ist tatsächlich ein Verständnis von Hebelwirkungen für gutes Offensive Line Play?
Ja, das ist sehr wichtig, und speziell als Center, wenn man diese großen Nose-Deckel vor einem hat, die meistens mehr wiegen als der Sender selbst, sind diese Hebel sehr, sehr wichtig, dass sie immer tiefer sind als der D-Deckel, oder dass sie nie die Brust zeigen praktisch, oder ja, wie du sagst, einfach Hebel sind da sehr, sehr wichtig, dass man einen besseren Hebel anhat, weil das oft macht eine Zehntelsekunde aus, ob der Ball rauskommt oder nicht. Und dann zählt jeder Aspekt.
Wir haben über den Bull Rush gesprochen und wenn er daherkommt, dass du versuchst, so ein klein wenig von unten nach oben zu arbeiten und einfach nur zu überleben. Jetzt ist das nicht der einzige Pass-Rush-Move und es gibt ganz viele, aber wollte mit dir bewusst über drei sprechen, weil das wahrscheinlich die drei bekanntesten und populärsten sind. Und der zweite ist der Swim-Move, wo viel mit Armen gearbeitet wird, wo er sich wirklich wie so ein beim Kraulen wie so ein Schwimmer versucht, durchzuarbeiten durch die Gap. Wie kann man, oder was ist so ein probates Mittel, um einen Swim-Move zu kontern?
Das ist Swim-Move mehr so Interior, also Center und Guards, die Swim-Move bekommen, oder ja, bekommen. Und eben alles, was man machen kann, ist tief zu bleiben, also nicht hochspielen, aber in der Hocke zu bleiben und eine gute, sich gut zu positionieren. Das heißt, wenn ich perfekt zwischen ihm und dem Quarterback bin, dann kann er keinen Swim-Move machen, weil dann halte ich ihn einfach fest. Das Problem ist, wenn ich ein bisschen overset oder zu hoch oder zu tief oder einfach eine falsche Körperposition habe, dass sie dann einen Swim-Move machen. Ich glaube, ich bin zum Beispiel ready zu punchen und dann swimmt er einfach drüber, das ist dann schlecht. Also ich muss da schon davor planen, wo zu sein. Und natürlich, wenn man groß ist, hilft es auch, weil je größer du bist, desto schwerer ist ein Swim-Move für die D-Line.
Jetzt kennt man Offensive Linemen auch aus den Hard Knocks-Folgen und dergleichen immer auch an diesen Blocking-Sledges irgendwie aus dem Stance raus, hoch, so schnell wie möglich. Wie wichtig ist diese Explosivität, so schnell wie möglich aus dem Stance rauszukommen und wie dann auch beim Bullrush von unten nach oben zu blocken und wirklich auch die Initiative als Offensive Lineman zu übernehmen?
Also in der O-Line ist immer ein Vorteil, wenn du schnell aus deinem Stand kommst, aber manchmal muss man auch ein bisschen sich zurückhalten, weil wenn ich jetzt da durch eine weite Dreitechnik habe, also wenn Stunt bedeutet, ich weiß, die stunten jetzt wahrscheinlich. Und es kommt ein TE, also der Tackle, der Defense oder die drei, wie soll ich das einfach erklären? Der Defensive Tackle pusht mich nach zur Seite und der End loopt herum und zum Quarterback, wenn ich da einfach rauskicke, dann gebe ich denen schon das Gap. Das heißt, da muss ich dann langsam sein, in meinem Stance bleiben und schauen, dass kein Gap offen ist und dann zu blocken. Also es ist da immer auch wieder spielzugabhängig und welche Defensive Front ist da und so weiter.
Und das ist etwas, was es noch viel komplizierter macht, diese vielleicht auch Delayed Blitzes, wer rusht tatsächlich, wer loopt, wer stuntert, wen bekommst du als Tackle tatsächlich ab? Und das sieht man dann auch immer wieder, wenn es die Miscommunication in der Offense lang gibt, dass manche Tackles dann tatsächlich nur Luft blocken, was natürlich das schlechteste aller möglichen Outcomes auch ist. Aber wenn wir jetzt auf unserer Insel bleiben, es ist nur das Duell Tackle gegen Defensive End oder Pass Rusher, möchte ich noch über einen Move mit dir sprechen, nämlich den Rip Move. Den gibt's in vielen verschiedenen Ausführungen und auch Nomenklaturen. Rip Club, Rip Swim. In Wahrheit immer nur darum, für den Defensive End die Hände des Tackles wegzureißen. Und da sind wir dann auch wieder bei dieser Geschichte, wie wichtig Hand- und Armarbeit ist und auch Stärke. Dort diese Rip-Moves, die sieht man fast bei jedem Pass-Rush. Das Neutralisieren der Hände durch den Defensive End. Wie kannst du das oder wie versuchst du das als Offensive Tackle zu verhindern?
Also beim Rip-Move ist es mehr, wenn ich zu langsam kicke zum Beispiel und ich er ist schneller wie ich praktisch, schneller off the ball als ich, dann rippt er und mein Arm ist praktisch innen oder da steckt fest und dann kommt er einfach rum, short-edged und zum Quarterback. Aber ja, das Handspiel ist sehr, sehr wichtig, dass zum Beispiel, dass ich zuerst punche, dass ich im richtigen Zeitpunkt punche, und in dass ich im richtigen Position punche. Und das sieht man auch immer, wie du gesagt hast, der Punch, wenn man vom Stance rauskommt, man kickt, der Punch ist sehr, sehr wichtig, dass man, weil ein Punch nimmt ihn das ganze Momentum weg. Und wenn man das schafft, hat man praktisch die Rap gewonnen. Aber er natürlich weiß das und versucht dann mit Gegenmoves und so weiter. Sehr interessant und ja, könnte man auch sehr lange drüber sprechen.
Kannst du an dieser Stelle nur noch einmal betonen, schaut mehr auf das, was sich an den Lines ereignet. Das wirkt immer ein klein wenig so, als ob es kontrolliertes Chaos wäre. Ist es wahrscheinlich auch bis zu einem gewissen Grad, aber für mich extremst faszinierend und auch während des Plays und nicht nur in einem Replay extrem spannend, was dort passiert. Das bringt mich auch zur letzten Frage in diesem Themenblock. Was ist für dich oder vielleicht auch generell der schwierigste Move zu blocken? Ist es vielleicht sogar eine Kombination, weil gerade den Rip-Move kriegt man dann oft mit einem Spin-Move kombiniert. Ist es ein ganz klassischer Bullrush, dieses Überleben, das du schon entsprechend thematisiert hast? Was ist so die Königsdisziplin des Pass-Rush-Moves blocken?
Ich würde sagen, wenn ich weiß, welcher Move zum Beispiel kommt, jetzt in einer 1-gegen-1-Situation, dann ist keiner so richtig schwer, weil ich ja Gegenmove habe, aber dann hast du so Spieler wie Aaron Donald, die alle drei Moves in einem Rush machen können und da wird es dann richtig schwierig, weil wenn du weißt, da ist mein Bullrush-Typ, dann weiß ich, oh, okay, ich spiele mal Inside Out, gebe ihm keine Oberfläche, halte meine Brust down, Schultern, dass er gar nicht zu meiner Brust kommt. Dann kann ich es da neutralisieren, wenn ich weiß, er ist mehr ein Spin-Move, dann gleich stehe ich Inside Out so weit. Aber wenn du dann einen hast, der aber alles zugleich macht, das wird dann richtig schwer. Und das ist, was gute Pass-Rusher ausmacht, wie Von Miller zum Beispiel. Also die einfach so viel Erfahrung haben, dass sie jederzeit jeden Move machen können. Das ist, was die so gefährlich machen. Also ich würde sagen, das ist das Schwerste.
Lass uns noch ganz kurz bei diesem Beispiel bleiben, weil kommt jetzt auch ein Bild in Sinn, das ich heute irgendwo gesehen habe, wie Aaron Donald gestern von den Baltimore Ravens Triple Teams gesehen hat. Einfach nur Bild, ja. Aaron Donald, und da sind drei Linemen um ihn herum, die versuchen, ihn zu stoppen. Jetzt hast du viele Trainingssessions auch gegen ihn in der Defense absolvieren müssen. Wie sehr rutscht einem da das Herz in die Hose, wenn man weiß, oh mein Gott, Aaron Donald steht mir da jetzt gegenüber?
Ja, es hat so zwei Effekte. Einerseits weiß man, du kannst eigentlich nur gewinnen, weil du weißt, er kommt auf dich zu. Also man muss wirklich alles perfekt haben. Technik, Footwork, Punch, alles perfekt, um, sag mal, 2 Sekunden in ihn zu bekommen. Aber ist sehr, sehr selten. Und das ist auch ein riesiger Vorteil für einen Defensive Coordinator. Wenn man einen Aaron Donald hat, wo ich weiß, dann in der D-Line, die O-Line wird immer zu Aaron Donalds leiden. Also die werden ihn nie auf einer Insel lassen gegen einen O-Line alleine, weil es gibt dann viele Möglichkeiten. Wenn ich weiß, die sliden jedes Mal nach links, die haben wie jedes Mal 2-Jet, dann kann ich einfach Linebacker bringen und so weiter als DC in verschiedenen Orten. Und das macht's natürlich einfacher. Aber sowas wie Aaron Donald, glaube ich, gibt's auch nur ihn in der NFL. Zum Glück ist nur einer, der so extrem ist. Und ja.
Würde mal festhalten, wir durften sehr viel über Offensive Line Play lernen. Aber das soll noch nicht das Ende gewesen sein. Wir werden auch im nächsten Teil noch ein klein wenig über deine Position und die Positionskollegen sprechen. Für den Moment mal sehr cool. Unter der Prämisse, dass wir uns stundenlang über dieses Thema unterhalten können und hoffentlich nochmal die Gelegenheit bekommen. Aber wir blicken im Anschluss, nämlich jetzt direkt in die große Weiten der NFL.
Rund um die NFL.
Rund um die NFL ist natürlich auch mit Max Pircher in der Winterday Footballer Clock Leitung der große Rausschmeißer, wie sich das gehört, ein klein wenig Themen, die sich die vergangene Woche oder auch am vergangenen Sonntag aufgedrängt haben, möchte aber noch so ein klein wenig anschließen an das, was Sie gerade diskutiert haben, und bin ja immer fasziniert von Power Rankings und von Individual Rankings und dergleichen und habe Sie mal zur Aufgabe gegeben, gestellt, so ein klein wenig die Positionskollegen zu ranken. Du kannst von einem Top-Spieler bis hin zu den Top 3 gerne auspacken, aber wird das tatsächlich anhand der Kategorie Tackle, Guard, Centerman auch versuchen durchzudeklinieren, um den Leuten auch Verständnis zu geben, wer denn auf den jeweiligen Positionen Elite ist. Wenn du NFL-Spiele dir ansiehst, wenn du Tackle-Play beobachtest, wer sind die Top 3 Tackles Stand jetzt in der NFL?
Ja, also natürlich muss ich mit meinen Boys da gehen von den Lions, so Taylor und Penei, war sicher. Und wenn ich dann noch einen dritten aussuchen würde, wäre das John Mailata, der ein IPP-Spieler war natürlich und mit bei den Eagles dann einen richtig guten Job macht und groß ist und ja, also. Aber es gibt sehr, sehr viele gute und es gibt auch immer verschiedene, in welches System sie passen. Wer ist dein Quarterback? Hast du einen Running Quarterback? Hast du einen Non-Passing oder einen Pocket Pass und so weiter? Also das hängt von viel ab, aber immer natürlich meine Mitspieler und John, guter Freund.
Und das ist schon extrem spannend, weil Taylor Decker, Penei Sewell First Round Draft Picks sind, Jordan Mailata ein Seventh Round Pick, und der hat vor ein paar Jahren noch nicht immer gewusst, was ein Football tatsächlich oder was American Football ist. Deswegen sagt er auch immer, dass er an die Jeff Stoutland University gegangen ist und das ist sein Offensive Line Coach, weil der ihn tatsächlich zu dem gemacht hat, was er mittlerweile auch bei den Philadelphia Eagles ist. Finde ich sehr, sehr gute Wahlen und sind auch drei Leute, denen ihr beim Passblocken, Runblocken zusehen solltet. Wenn du ein klein wenig weiter nach innen gehst, zu den Offensive Guards, wer sticht dir dort öfter als nicht ins Auge? Wer sind so drei Leute, die man auf dieser Position kennen sollte?
Sicher Jonah Jackson, also unser linker Guard. Der ist ein riesiger Difference Maker. Und ja, also wir, wenn wir das Tape schauen, Spielzüge, die er macht, ist ja. Richtig, der macht richtig tolle Sachen da. Und dann natürlich unser anderer Guard, wenn wir unsere Starting Offense haben, Graham Glasgow. Der ist ein super Typ, super Vet. Also der hat sehr, sehr viel Erfahrung, hat schon alles gesehen in der NFL. Und Malise. Und noch einen dritten. Ich meine, jemand, den sicher jeder kennt, ist der von den Colts, Quentin Nelson. So gibt sicher viele gute Guards, würde ich mal lesen, also jetzt spontan.
Und da gab es vor vielen Jahren mal einen Artikel über Quentin Nelson, der endete mit: Quentin Nelson hat es im Alleingang geschafft, Guard Play sexy zu machen. Auch das schönes Backhand-Compliment. Das bringt uns zur zentralsten, im wahrsten Sinne des Wortes, Position der Offensive Line, den Centerman. Und Graham Glasgow hast du schon angesprochen, wenn Frank Ragnow ausfällt, kann der auch nach innen sliden und Center spielen. Also diese Variabilität in seinem Spiel, auch das beeindruckend, weil es ja dann doch wieder eine völlig andere Position ist, mit anderen Bewegungsabläufen und dergleichen und auch anderen Verantwortungen. Deswegen könnte er wahrscheinlich sogar eine Doppelnominierung bekommen. Aber wer sind Center, die man kennen sollte? Wer sind Center, denen du gerne zusiehst in der NFL?
Ja, also natürlich, seit ich hier bin, wenn ich sehe mal, was Frank Ragnow macht, mit den ganzen Calls und wie er sieht und wie er sich vorbereitet. Sicher Frank. Natürlich Kelsey. Kelsey ist einfach, was die Bedien rumpullen und was der für athletische Sachen macht als Center, das ist wirklich beeindruckend, weil sieht man eigentlich fast nie Center, der so solche Sachen macht. Und dann auch Graham wenn er Center spielt, weil er spielt praktisch immer Guard und dann fällt der Center aus und der kommt rein und hat diese Aufgaben, also die ganzen Chaos und alles zu machen, das ist für alle beeindruckende Spieler.
Und ich glaube, es gibt einen guten Grund, warum ich angeführt habe, dass die Detroit Lions eine Top-3-Unit sind, weil auch insgesamt 6 Offensive Linemen diese Unit von dir nominiert worden sind. Aber ich glaube, das gibt schon ein ganz gutes Gefühl, dann auch den Leuten, auf wen man mal achten sollte, zu wissen, wer da wirklich gut ist und herausragt. Und weil wir auch ein klein wenig über Frank Ragnow gesprochen haben, auch der reiht sich ein in einer langen Liste an Verletzungen. Und gerade gestern sind wieder ein paar dazugekommen, wo man gedacht hat, war es eine gute Idee, auf 17 Spiele zu gehen? Und natürlich werden beim nächsten Collective Bargaining Agreement die Owner pushen, dass es ein 18. Spiel gibt und das in diesem unfassbar physischen, bisweilen brutalen Sport, wo es jetzt schon so viele High-Profile Verletzungen gibt, gerade auf der Quarterback-Position, was wir teilweise für Matchups präsentiert bekommen. Gerade gestern das beste Beispiel mit Raiders und Vikings, wo sich dann Aiden O'Connell und Josh Dobbs duellieren und Dobbs wird dann erst recht gebencht, weil halt einfach die Einzel-Quarterbacks ausfallen und es wird noch viel mehr dieser Duelle geben, jetzt im Homestretch der Saison, wenn solche schweren Verletzungen passieren, nicht nur beim eigenen Team, sondern auch beim anderen, bei Gegnern. Wird da drüber gesprochen? Setzt man sich mit dem auseinander oder blendet man das eher aus im Wissen, es ist Football, es passiert halt?
Ja, also natürlich, man denkt sich immer, oder man hat immer ein bisschen Mitleid für die Mitspieler, weil die haben sich, oder ich meine auch für unsere Gegner natürlich, für die Mitspieler, aber auch die Gegner, weil die haben sich vorbereitet, so wie wir, die sind durch ein langes Camp gegangen, die haben sich jede Woche vorbereitet, lange Season und so, also es ist nie schön, wenn sich jemand verletzt. Meistens hören wir es bei den Injury Reports, also wenn wir die Injury Reports bekommen von dem Team, das wir spielen, da sehen wir meistens, wer verletzt ist und so. Sonst hat man es nicht so Zeit. Natürlich, wenn man jetzt hört, Joe Burrow oder solche Sachen, aber man hört es meistens bei den Reports und es ist nie gut, wenn sich einer verletzt. Aber es wird auch mit den Verletzungen, glaube ich, besser, dadurch, dass so viel Ressourcen in unsere Athletic Trainer, also Doktoren, Physios und alles gesteckt wird. Wir machen sehr viel Injury Prevention. Das ganze Krafttraining, also anders als viele Leute denken, dass wir nur da sind und jetzt 500 Kilo deadliften und das und das und brutale Sachen machen, es ist mehr Injury Prevention, also wir machen Ankle Mobility, Stretching hier, wir machen Gewichte oder Kraftübungen, die nicht so jetzt nur deadlifts oder so sind, aber mehr so Football verbunden praktisch. Die Gegenübungen von den Muskeln, die man auf dem Feld hat. Und so. Also, ja, da wird es hoffentlich noch besser die nächsten Jahre.
Wenn du Commissioner für einen Tag bist oder ein Stimmrecht hättest bei dieser Debatte, mehr Spiele oder weniger, würdest du sagen, nee, die NFL soll weiter wachsen, lass uns auf 18 Regular-Season-Spiele gehen und vielleicht auch die Playoffs erweitern oder lieber wieder zurück auf 16 Spiele. Jetzt muss man dazu sagen, seit du in der NFL bist, kennst du nur diesen 17 Regular Season Game Schedule mit den insgesamt 18 Wochen. Wäre weniger wieder mehr oder darf es ruhig noch ein klein wenig mehr sein?
Oh, das ist eine gute Frage. Also, da habe ich mich eigentlich nie so recht auseinandergesetzt, weil es nicht so, also mehr so out of control ist. Ich weiß von vielen Wetten natürlich, dass die Spiele sehr viel sind, also 16 Spiele sehr viel sind, oder ich meine 17 Spiele jetzt, ne? 17 Spiele, und die würden natürlich wollen, dass nicht so viele Spiele sind. Andererseits gibt es natürlich auch mehreren Spielern die Möglichkeit, wenn mehrere Spiele sind, sich zu zeigen, sich zu präsentieren, und so weiter. Also ich weiß nicht genau, was da genau diskutiert wird und alles. Ich nehme es, wie es kommt. Wenn 18 sind, würde ich 18 spielen. Und wenn es 17 sind, 17. Also, ja.
Es gab jetzt am Wochenende 15 Spiele. Es gab zwei Bye-Teams mit den Arizona Cardinals und den Washington Commanders. Zwei dieser 15 Spiele werden Monday Night noch gespielt. Über die können wir logischerweise nicht sprechen. Also alles, was bei Packers, Giants und auch Titans, Dolphins passiert, wird nach unserer Konversation sich dann auch ereignen. Aber das, was sich bisher am Spieltag in Woche 14 zugetragen hat, gab es was, wo du sagst, das war überraschend, eine große Überraschung, das hat dich überrascht?
Ich würde sagen, wenn man weiß, so wie Dezember in der NFL sind, gibt es, weiß nicht mehr, würde ich nicht sagen Überraschungen, aber man sieht halt, zum Beispiel die Chiefs haben verloren oder die Eagles haben verloren. Aber man weiß auch, dass die Cowboys zu Hause sehr, sehr gut sind und alles solche Sachen. Das heißt, erschrecken ist vielleicht das falsche Wort, aber man weiß halt, der Dezember wird, oder auch wir, dass wir gegen die Bears so verlieren hätten, die man sich auch nicht gedacht, würde ich sagen. Aber ja, das ist halt, was die NFL so spannend macht und interessant und wie sie es so gemacht haben mit den Playoffs, dass man wirklich bis zum Ende warten muss, die Spannung immer nicht wie im Fußball, dass ich da eine Tabelle habe zum Beispiel und ich gewinne die ersten so und so viele Spiele und habe so viel Vorsprung, dass ich schon Meister bin, aber auch immer noch ein paar Spiele zu spielen habe. Hier wirklich zählt alles bis zum Ende und dann kämpft jedes Spiel auch bis zum Ende. Jedes Team.
Ich finde es auch sehr schön, dass du den Fußballsport mit ins Boot gepackt hast, der bei weitem nicht so spannend ist im Regelfall, wie sich das dann auch in den Playoff Races abbildet. Wenn wir von Playoff Races sprechen, jetzt sind wir wirklich auf der Zielgeraden angelangt, der Regular Season. Playoff Races voll entbrannt und Stand jetzt, und das auch wiederum vor Monday Night Football, wären folgende Teams nicht in den Playoffs. Und die werde ich kurz runterrattern, damit die Leute sich das zu Hause auch vergegenwärtigen können. Das sind in der AFC die Texans, Broncos, Bengals, Bills, Chargers, Raiders, Jets, Titans. Und in der NFC aktuell nicht in den Playoffs Rams, Seahawks, Falcons, Saints, Bears, Giants, Commanders, Cardinals. Das sind alle mit drinnen, die noch theoretisch es schaffen könnten. Von den ganzen genannten Teams, welches ist für dich das eine Team, das sicher in die Playoffs kommt, obwohl sie aktuell auf keinem Playoff-Platz stehen? Und ja, das ist Kaffeesudlesen auf hohem Niveau.
Also die sicher in den Playoffs kommen. Ja. Ach, eine gute Frage. Sicher ist eben gar nichts.
Eben, das ist das Ding. Aber wer hat gute Chancen, in die Playoffs zu kommen? Formulieren wir es anders.
Ich weiß jetzt nicht die genauen Szenarien und Stats, aber ich glaube, zum Beispiel die Rams, die haben, glaube ich, noch relativ Chancen. Weiß ich eben, weil ich noch Freunde habe, viele Freunde, die da spielen und so. Aber die Broncos verlieren hoffentlich nächste Woche oder diese Woche. Aber die haben auch ein gutes Team. Also die haben jetzt so einen Run, die haben gute Spieler, gutes Coaching. Also ja, die würde ich mal sagen. Aber hoffentlich wir sicher dann. Das ist so das Hauptziel, aber ja.
Gut, Detroit steht doch aktuell auf einem Playoff-Platz, würde aktuell, wenn die Saison enden würde, auch die Division gewinnen. Und die Rams, glaube ich, ein sehr guter Pick, weil die mit den Commanders, Saints, Giants drei Spiele haben, die sicher in die Kategorie Winnable fallen und dann ein Woche 18 Date mit den 49ers haben, die dort möglicherweise auch schon Spieler schonen könnten, je nachdem, wie es dann die nächsten Wochen auch fällt. Ja. Also sicherlich machbar und sicherlich auch eine der Geschichten, die vor der Saison so niemand am Radar hatte, dass die Rams auf einmal kompetitiv sind und in die Playoffs kommen. Du kennst viele bei den Rams, du machst du mittlerweile auch bei den Detroit Lions viele Freunde und da gibt es natürlich viele Beobachterinnen und Beobachter, die sagen, okay, das ist jetzt das dritte und letzte Jahr für dich im International Player Pathway Program. Wie geht's weiter? Weißt du schon, oder gibt's schon Pläne für Offseason und Angriff auf einen Roster-Spot im kommenden Jahr? Was sind so deine Überlegungen?
Also natürlich, der Roster-Spot ist immer das Ziel. Speziell jetzt nach den 3 Jahren. Aber so viel, also wir sind noch nicht mehr in den Playoffs, also da habe ich noch nicht so weit vorgedacht. Jetzt ist mal das Ziel, jeden Tag im Training immer das Beste zu geben. Ich bekomme sehr, sehr viele Reps im Training, wo ich mich verbessern kann, wo ich den Coaches zeigen kann, was ich kann und so weiter. Und ich lerne sehr viel von den ganzen Coaches, also alles läuft gut, würde ich mal sagen, in dem Sinne, aber ich habe mir noch wenig Gedanken gemacht für was danach kommt. Und mit dem Team spricht man auch erst am Ende, also nach dem letzten Spiel. Das ist die Zeit, wo man mit dem Team spricht. Und ja, also alles, was ich machen kann, das versuche ich zu machen und dann nur hoffen.
Du darfst davon ausgehen, dass es sehr viele Menschen gibt, nicht nur in Südtirol, sondern generell im deutschsprachigen Raum, die dir jetzt noch ein klein wenig mehr die Daumen drücken. Das war sehr toll, mit dir über American Football sprechen zu dürfen, über Offensive Line Play sprechen zu dürfen. Völliger Wahnsinn, dass meine Stimme tatsächlich noch so lange mitgemacht hat. Großes Vergnügen, mit dir gesprochen zu haben. Hoffe, es bleibt nicht das letzte Mal hier an dieser Stelle bei Winter Day Football O'Clock.
Danke dir. Football.
Football. Football. Football.